So, herzlich willkommen, liebe Hörer, zum... Wartet mal, ich muss mich mal kurz wieder daran erinnern, wie wir nochmal hießen. Wir waren der Bewegungsarten-Podcast. Das ist ja schon gefühlt Jahre her. Letztes Jahr auf jeden Fall, letzte Aufnahme. Jetzt aber willkommen im neuen Jahr. Fast schon wieder Januar vorbei, aber was lange währt, wird endlich gut. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Ich bin Gregor und an meiner Seite sind wieder die Eva.
Hallo.
Und der Horst.
Hello.
Hi, hi.
Ein frohes Neues, Jungs.
Ein frohes Neues, ja. Erste Frage, seid ihr auch schon im Clubhouse Mitglied?
Ja.
Das ist ja geil, du kommst direkt drauf
da
zu sprechen.
Ja, sind wir. Ich wollte eigentlich gestern schon mal so einen Pre-Talk anteasern über Clubhouse, aber ja, Gregor hatte keine Zeit.
Ja, also jetzt noch Pre-Talks über Clubhouse, aber...
Ja, das könnte man doch mal einführen, oder? Horst, was sagst du?
Machen wir also unsere nächste Podcast-Folge über Clubhouse mit Involvierung von unseren Zuhörern oder wie?
Ja gut, das Ding ist halt, dann schmeißen wir alle raus, die ein Android haben, womit wir ja kein Problem haben. Also wir geben ja zu, dass wir iPhone-Luxus-Luder sind und Apple und dass uns so Gleichberechtigung eigentlich am Arsch vorbeigeht, aber ist ja nicht das Problem. Aber das Ding ist halt, es wäre halt nur live, ne? Weil ansonsten ist es halt voll, also das ist halt voll nochmal so eine Podcast-Erweiterung.
Aber hast du Problem mit live? Also wir sind ja so auch immer live und schneiden nichts. Also von daher,
ja,
es wäre jetzt nicht so.
Aber die Leute müssten es halt live auch hören, ne?
Ja.
Stimmt.
Die ganzen Business.
Den Platz irgendwie freigeben.
Die beschäftigten Business, Ironman, die müssen ja halt, denn die werden ja gezwungen, quasi es so zu hören.
Ja gut, aber die
wann
machen.
Wann wir es anbieten und können nicht ihre eigene Experience.
Die machen freitagsabends nochmal um 9 Uhr krasse Swift-Einheit. Da kannst du auch mal bei Clubhouse zuhören.
Ey, das wäre doch die Idee, das könntest du doch verbinden. Machst so eine Swift-Session irgendwie und dann inkludiert diese Clubhouse-Aktion. Mhm. Kannst du die Leute mit an Bord holen.
Aber ganz Diskussion. Im Ernst, das ist so der Einsatz, wo ich mir vorstellen könnte, das wäre echt am interessantesten. Also zum einen, wir hatten ja mega oft das Problem, also gerade bei uns, weil wir uns ja nicht so oft treffen. Und denn wenn die Saison mal vielleicht, naja, okay, selbst diesen Sommer wird es wahrscheinlich schwierig, aber doch mal wieder losgehen sollte und es war ein WTS-Rennen oder ein Rennen oder so, es ist ja mega geil, wenn du halt ganz spontan sagst, ey, jetzt mal ohne große Vorbereitung, einfach nur nochmal das Rennen nachbesprechen, sowas kann man super easy auf Clubhouse machen. Oder halt sogar, du sagst, naja, mit den Kommentatoren bin ich jetzt nicht so einverstanden, lass einfach mal einen Room aufmachen und dann, weißt du,
oh je, was haben wir denn noch
sprichst
alles
du nebenbei einfach so im Rennen, naja, das ist... Klar, was soll man also nebenbei machen, aber die Möglichkeiten, die finde ich schon, die bietet Clubhouse schon so gut wie sonst keine andere App.
Wir werden sehen.
Ja, gut. Ja,
was genau. Die Datenmonster-Krake uns alles so aus den
Fingern zieht. Genau, du machst dich nackig, du musst deine Kontakte preisgeben, du darfst
ja,
dich
weiß, ich weiß, komplett, ja. Wir leben in Zeiten, wo Signal auf dem Vormarsch ist und so, und aber noch haben immer noch alle WhatsApp.
Genau, eben. Habt ihr nicht diese Streamer oder wie das heißt aus der Schweiz?
Ja, Signal. Wir sind Signal oder Signal-User.
Bei uns, okay. Der SCW-Vorstand, der wollte immer Streamer initiieren als Gruppenchat. Aber irgendwie, das war den Leuten dann doch zu aufwendig, weil du musst dich ja relativ aufwendig dafür anmelden und autorisieren.
Bei Signal nicht, kann ich nur Werbung für machen.
Und ich verschicke immer gerne so Videos und Bilder, deswegen, das geht da mit dem auch nicht. Also von daher
Signal, ist WhatsApp wahrscheinlich. Signal. Wir werden sehen, okay. Wie sich das weiterentwickelt, genau. Ja.
Ja,
ja. Auf jeden Fall sehe ich da große Möglichkeiten. Zum Beispiel könnte ja Eva auch ganz einfach demnächst mit ihren neuen Moderatoren-Homies, also Horst, wir sind ja nicht mehr die Einzigen, ne, mit denen Eva groß
im
sozialen Netzwerk-Business durchstartet.
Ja, was ist denn das da genau, Eva? Erklären Sie mal nochmal auf oder mich nochmal, weil ich habe da irgendwas am Rande mitbekommen, dass du nochmal irgendwo moderierst und so und
jetzt
neue Standbein aufbaust.
Ich bin Co-Kommentator von mal 1, 2, 3 Rennen der ZTS Racing Serie. Das ist eine Swift-Serie, die beinhaltet dieses Jahr oder diese Saison 8 Rennen. Und ist von Triathleten für Triathleten. Die Hamburger sind da richtig voll involviert. Und da wurde ich gefragt, ob ich da auch mal dazukomme und auch etwas mitkommentiere. Und das ist mir natürlich immer eine Freude, mal so ein Swift-Rennen auch zu kommentieren. Nicht nur selbst zu fahren, sondern auch zu kommentieren. Und da bin ich gerne dabei. Und ich kann es auch unseren Hörern nur empfehlen. Ist echt cool gemacht. Es gibt halt immer einen YouTube-Livestream Und der Alex Siegmund ist ja auch vielen ein Begriff, nicht nur als Kommentator, auch als der Gründer von Mr. In Silence, Socken. Ja, Socken-Siggi. Ja, der ist ja Profi, der kommentiert das und immer jemand anders noch dazu. Und es sind echt vielseitige Rennen, ein tolles Format, wie ich finde, alle zwei Wochen. Kann man mal reinschauen. Und es wird im Team gefahren. Also da gibt es die klassischen Bundesliga-Teams. Mhm. Und man kann auch selbst ein Team gründen. Und,
richtig hochwertiger Livestream, muss man sagen. Also ich finde das total, also weil es ist ja interessant, es ist ja auf Eigeninitiative von Leuten, die es jetzt nicht unbedingt ihren Beruf das ist. Aber man sieht so, was man mit den Tools, die man jetzt auch alle so hat, was für einen guten Livestream man da eigentlich so zur Seite stellen kann. Ne?
Ja, wenn man es kann, ne? Also da steckt schon ganz schön viel Know-how dahinter.
Es ist nicht wirklich nur einfach, wir teilen den Bildschirm, sondern da ist ja noch wirklich die Moderation und die macht die gut. Das sind dann wirklich noch so Vorberichte, die extra noch erstellt werden mit den Athleten, denn stellen sich immer noch Athleten zur Verfügung, so mit dieser Experience-Cam und werden immer noch mal eingespielt. Also das ist jetzt, mit vielen Features ausgestattet. Einfach so aus dem, ich sag jetzt mal aus dem Nichts geboren. Nicht schlecht. Nee,
und da muss man auch sich, finde ich, engagieren, wenn man gerade in dem Gebiet sich auch sonst viel austobt. Und deshalb habe ich mich auch sehr gefreut, da dabei zu sein. Und
Ja, by the way, schicke Socken, die du da gerade anhast. Ja, schöne Radsocken und Gregor auch mit so bunten Laufsocken. Ja, nicht schlecht. Ja. Gruß an Herr Siegmund. Quatsch. Aber wer darf daran teilnehmen? Sind das jetzt irgendwie die Liga-Athleten aus der ersten Liga?
Alle Horst.
Jeder?
Ja, du kannst auch ein Horst Reichel Racing-Team gründen und kannst auch noch dabei sein. Also man kann sich sogar auch noch registrieren.
Was ist denn eigentlich mit dem Darmstädter Team?
Ich weiß gar nicht, wie...
Keine Ahnung.
Bitte ich glaub,
die Hessen wieder, also ich weiß ja, dass die Eintracht fährt ja auf jeden Fall mit.
Ja.
Griesheim auch.
Ja. Stimmt, die Griesheimer sind auch immer, die Firnheimer sind auch dabei, Horst.
Aber Darmstadt ist jetzt so, ich habe es so leicht verfolgt, jetzt nicht so krass aufgefallen, ne, irgendwie.
Darmstadt ist digital abgehängt.
Ja, ein Spaß das beiseite. Hängt mit der Stadt, ich weiß auch nicht. Muss ich mal nachhaken. Gleich bis zum nächsten Mal.
Bitte.
Naja, was ist noch passiert? Ich habe gerade, weil wir sind wieder zurück, wie du gesagt hast, ne, aus der Winterpause, muss ich mal gleich sagen, Christian Blumenfeld ist back. Er hat heute, er war jetzt lang verletzt und hat sich dauernd da irgendwo auch rumgeschleppt mit seinen ganzen Laufgebrechen, die er sich ja dann quasi auch irgendwo selbst zugezogen hat bei dem Pensum.
Zu viele 5 Kilometer Lauftests und Rekordversuche wahrscheinlich.
Oh ja, das waren definitiv zu viele. Aber heute hat er auf Strava hochgeladen, dass er I'm back und hatte heute wohl ein Workout 5x2 Kilometer und das lief wohl ordentlich. Jetzt muss er halt nur noch gucken, dass er die Consistency, wie man so schön sagt, zurückbekommt.
Ich frage mal, hast du Zahlen oder so, weil du sagst ordentlich? Wobei es wahrscheinlich jetzt auch nicht mega entscheidend ist, dass du da...
Ja, das kannst du jetzt auch nicht so...
Mich würde daran interessieren, was er für einen neuen Sponsor hat.
Das wissen wir
noch nicht,
scheinbar
ne?
alle noch nicht, ne?
Weil,
Radsponsor,
ja, hast ja Horst auch mitbekommen, ne? Dass, oder ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dass so einige Athleten inzwischen, die vorher bei Specialized waren, nicht mehr bei Specialized sind. Also da zählt ein Christian Blumenfeld mit dabei, Justus Nieschlag,
Braden Curry,
auf jeden Fall noch einer, der mir jetzt gerade spontan nicht einfällt. Also es war jetzt wirklich eine ganze Serie an Athleten, die nicht mehr bei Specialized sind. Und ich habe schon gedacht, ich weiß aber ehrlich gesagt, ne, wir sind der uninformierteste Podcast ever. Ich weiß nicht, ist das Zufall oder haben jetzt jemand mega teures eingekauft?
Ja, das Karussell dreht sich immer.
Wechsel im Management, dass die Leute sagen, wir unterstützen Hinz und Kunst, es geht nicht mehr.
Nee, aber ich glaube, das liegt daran, das Olympiajahr war ja eigentlich für 2020 angesetzt. Dahingehend wurden die Verträge damals auch abgeschlossen, bei den meisten, die sind ja mehrjährig in der Regel. Und dann läuft sowas aus und jetzt durch die Verschiebung hat man sich wahrscheinlich auch gedacht, naja, okay, dann können wir uns neue Leute an Bord holen. Ist es ja ein ganz normales Gehabe bei den Radherstellern. Aber Specialized ist schon irgendwie speziell, ne? Wenn eine Lucy Charles dann
Specialized geht, ist schon speziell.
Lucy Charles ist mir nicht eingefallen, richtig, genau.
Also wirklich eine ganz, ganz große Nummer. Dann, ja, keine Ahnung, ist es eine Budgetfrage? Wahrscheinlich. Und man orientiert sich wahrscheinlich um oder hat einen anderen Fokus vielleicht, wer weiß. Also das ist auf jeden Fall interessant, aber man sieht, dass die meisten ja mit neuen Partnern unterwegs sind. Bei Blumenfeld, Christian Blumenfeld, da bin ich auch mal gespannt.
Wird sich auch noch wer ergeben, ja.
Mhm. Ob da wieder ein deutscher Radhersteller in die Bresche springen muss. Ja, aber Lucy Charles ist ja auch, ja, Canyon-Fahrer und so, ja. Dann denkst du auch, ja, Canyon ist nicht die Welt, ja. Und da war es dann doch Cube, ja. Das ist dann.
Aber was ein, auch was ein Aufriss jetzt da gemacht wurde, ne? Also man meint ja, das Rad wurde neu erfunden. Ich finde auch.
Ach so, jetzt mit ihrer Darstellung bei Cube.
Ja, ja, also wie das alles so aufgezogen wurde. Ich habe mir das Video angeschaut, wo sie ihren neuen Sponsor vorstellt. Und was da abgeht, da meinst du halt wirklich, oh, um was geht's da, ne? Es ist jetzt letztendlich doch ein Fahrrad, aber das wird medientechnisch so weit hochgepusht.
Ja, aber ganz ehrlich, in Zeiten, wo es ja fast schon dazu gehört, dass du als Rennprofi deinen YouTube-Channel hast. Und sie ist ja irgendwo auch eine Medienperson, ganz klar, ne?
Aber, ja, sein Podcast. Aber ich muss sagen, das haben die auch echt gut gemacht. Also ich fand auch so, wie Lucy Charles so das Rad erklärt hat, also ihr neues Zeitfahrrad so und wie das auch bei Cube mit diesem Aerium Carbon C68 und so, da habe ich nur so gedacht, ja krass, ich nehme dir das alles total ab. Also es war, es war so richtig, was macht das Rad jetzt so besonders und warum fährt sie das und oh, da habe ich so gedacht, so für eine Frau, die das erklärt, wenn es um so ein Fahrrad geht, fand ich es extrem gut und auch nicht so einstudiert, dass man so sagen muss, ja, bitte sag die und die Facts zum Rad, das ist uns wichtig, sondern das kam wie so ganz natürlich von ihr. Und dann ist sie ja quasi auch, klar, sie hat halt auch, sie ist echt so ein Model, ne? Ich meine, sie sieht wirklich super gut aus und hat die ganze neue, auch so die die Casual Wear von Cube auch so vorgestellt, was ich super lustig fand. Also sie soll dann auch Input geben und soll so sagen, ja, was gefällt dir gut, was kann man noch verbessern? Und dann hat man sie in so einem, ich weiß nicht, ob es so ein Hoodie war oder so eine Jacke gesehen, die sie das erste Mal so anhatte. Und man hat nur so gemerkt, okay, die Arme sind bei Lucy Charles zu kurz. Also wenn ich wahrscheinlich so einen Hoodie anziehen würde, wäre bei mir so, oh, also ihr müsst auf alle Fälle, würde ich dann so sagen, die Arme mal ein bisschen kürzen, ne? Also wer hat denn so lange Arme? Tja, bis halt Lucy Charles kommt, die dann so sagt, also das Frauenmodell passt mir ja mal überhaupt nicht. Ja.
Ja gut, Lucy Charles ist natürlich schon eine Maschine, groß gewachsen, breite schlank, durchtrainiert, das sehr breite Schultern, die ist ja schon, ist schon eine Maschine.
Ja.
Ja, 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 also die ist schon stabil gebaut, definitiv.
Ja, aber ich finde es auch einen coolen Schachzug von Cube, weil Lucy Charles ist halt wirklich ein Garant für Fernsehzeit. Weil, ich meine, das Rad wird immer zu sehen sein in Fernsehübertragungen, zumindest ja, wahrscheinlich bis es dann zum Laufen geht oder
irgendwann Medienaufmerksamkeit, ne?
Also nicht nur. Und das ist perfektes Timing, genau. Es ist natürlich so, dass bei den Frauen, bei Cube, wer ist denn jetzt bei Cube?
Gute Frage.
International gesehen.
Annalena Pohl. Annalena Best Pohl. Pohl Best?
Ja.
Das weiß ich nie.
Ja, auch geheiratet. Okay, aber jetzt international gesehen, als absolute Weltklasse-Athletin, ist sie da natürlich da herausragend und ja, das passt natürlich super ins Gesamtkonzept.
Ja, aber genau das wollten sie ja scheinbar. Ein ganz großes Zugpferd. Mhm. Und ich erinnere mich auch gerne an die Zeit von Canyon. Ich bin ja noch vor Frodo auf Canyon aufmerksam geworden. Oder fand schon immer, also Canyon also ziemlich cool, muss ich sagen. Aber als dann Frodo auf dem Canyon war, das hat ja auch keiner vermutet hatte.
Fand's ja nicht mehr cool, oder was? Oder wie geht der Satz weiter?
Aber, na, dann ist die Marke ja wirklich auch erstmal explodiert. Also irgendwann wollte halt jeder Triathleten Canyon fahren. Und vorher war es so, ja, es gibt auch Canyon und die haben ihr Speedmax und so. Ist eine günstigere Alternative. Frodo hat ja die ganze Marke sowas von aufgewertet oder ja, zu einem gewissen Maß auch zu einem Luxusgut irgendwie oder hochgehoben.
Auf vorher war Canyon schon eher was anderes, halt wirklich so der Discounter, jedermann, sag ich mal, auch wenn die ja hochwertig waren. Aber da hat Frodo so ein bisschen von seinen Goldstaub Glamour ein bisschen raufgepustet, ja.
Und das könnte jetzt Lucy Charles ja vielleicht auch bei der nächsten deutschen Marke Cube machen. So, also ja,
gut. Wir sind gespannt.
Nee, absolut. Die Zeiten sind vorbei, wo es hieß, hier bitte hast ein Rad, mach mal bitte so drei Posts auf Instagram oder auf Facebook war es ja damals, nur Instagram war ja noch nicht so. Und dann hast du meistens noch so nicht mal richtig Klamotten zu bekommen, sondern dann hast du dann wieder ein Rad gehabt von der Marke X, noch ein paar alte Radklamotten von der Marke Y und dann mach mal ein paar Bilder bitte.
Redest du von dir?
Ah, okay, kleiner Insider.
Wie war das denn damals?
Ich kann mich erinnern, marketingtechnisch schon ganz schön was getan in den letzten Jahren, ja.
Ja, aber ich kann mich noch ganz, ganz frühe Zeiten erinnern. Keine Ahnung, so Andreas Rehler, der ist dann mal Raleigh gefahren. Also diese Namensverwandtschaft war dann schon sehr nah.
Raleigh.
Und da gab es dann irgendwo in dem Verbandsmagazin so eine Mini-Werbeanzeige und da hat man das so gesehen. Aber da gab es eigentlich kaum Werbung über die Radsportfirmen. Der einzigste, der Werbung gemacht hat, war, glaube ich, damals immer Lothar Leder mit seinen Rädern, aber es war der einzigste. Und Jürgen Zeck. Jürgen Zeck darf man nicht vergessen. Weil die natürlich dann halt übers Radfahren sich immer präsentieren konnten. Ne? Da waren die Langstreckler wahrscheinlich ein bisschen prädestinierter. Aber ja, Zeiten haben sich geändert, ist auch gut so. Und ja, ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Und es sind ja noch ein paar Athleten und Athletinnen, die ja auf neuem Material setzen für nächstes Jahr oder für dieses Jahr, bei denen man noch nicht so weiß, was gefahren wird, voraussichtlich.
Können wir dann nochmal in den nächsten Wochen vielleicht drauf zurückkommen nochmal. Ich möchte noch eine Sache zu unserem letzten Podcast sagen, der ja etwas etwas ausgeartet ist. Bewegungsarten sind ausgeartet. Gerade als es um Thema Sam Long geht, möchte ich nochmal sagen.
Ach so.
Ja, das möchte ich wirklich nochmal sagen, weil ich bin ja schon ein reflektierter Mensch und leider Gottes auch etwas überemotional vielleicht manchmal. Und ich habe ja Sam Long das letzte Mal als Affen bezeichnet. Das möchte ich hiermit mich entschuldigen bei Sam Long und bei wem auch immer, dem ich da auf dem Schlips getreten bin vielleicht. Ich würde jetzt das einfach so umstellen quasi, dass ich sein Verhalten als affig bezeichnen würde. So.
Ja.
Nee, mehr brauchen wir vielleicht gar nicht
sagen, das können wir dazu auch sagen. Weil letztendlich so, das Ding wird jetzt inzwischen ja auch größer gemacht, als es war.
Ja,
ne?
Aber
das war ja nur,
ich will's, ja, natürlich. Aber ich will es trotzdem einfach mal gesagt haben, dass da muss ich selbst auch immer mal absolut noch richtig dazulernen. Ja.
An der Stelle, wenn wir schon bei der letzten Episode sind, dann auch vielen Dank für die vielen Rückmeldungen.
Für die vielen Lebkuchen.
Ich muss wirklich, also es klingt echt ein bisschen blöd, aber ich war echt ein bisschen naiv und habe mit dieser Form der Rückmeldung nicht gerechnet. Also ist natürlich auch schön, auf der einen Seite so diese Rückmeldung bekommen zu haben, weil ich habe in dem Moment wirklich gesagt, weil ich überzeugt war, naja, okay, so die interessanten Themen und wenn die vorbei sind, dann ist halt Schluss und so.
Das hören
und
so drei Leute.
Ich habe wirklich so gedacht, so du kommst so drei, vier nerdige Rückmeldungen so von den Leuten, die du halt irgendwie kennst oder so. Ja. Ja, es tut mir ja leid, ich bin halt da.
Es hat ihn etwas überfordert, muss ich sagen.
Ja.
Er wusste auf einmal nicht mehr damit
umzugehen. Bitte schreibt uns nie wieder. Ich kann das nicht handeln. aber nee, vielen, vielen Dank. Es hat uns natürlich trotzdem sehr, sehr gefreut, dass es anscheinend auch so gut ankommt. Da müssen wir doch aufpassen, so ein bisschen, was wir sagen, Mensch. Ey, das ist
ja, Mist.
Mist, Mist, Mist.
Das gilt aber nur für mich.
Genau, haben wir dann eigentlich so unsere ganzen allgemeinen Themen abgehakt, bevor wir unseren Gast, den wir heute haben, in die Sendung holen?
Ich denke mal schon, oder? Wollen wir schon mal ankündigen, wer uns jetzt...
Alle glücklich und zufrieden? Dann, Horst, bitte, du hast den entscheidenden Einfluss mal wieder in der Gastsituation. Du darfst wieder einführen.
Ja, heute zu Gast wird sein Lisa Tertsch, DDU-Nationalkaderathletin. Ich hole sie jetzt gleich mal dazu. Wir machen eine kleine Vorstellung. Es wird spannend. Es geht um das Thema Olympia vor allen Dingen, aber auch ihren Werdegang und alles Weitere wird uns Lisa dazu sagen. Ich hoffe, das klappt jetzt.
Okay. Genau, wir führen
Lisa jetzt wird angerufen.
Direkt hier hinzu. Alles live.
Ich wollte gerade sagen, du hast so geredet, gibst mir gar keine Chance zu cutten.
Schneiden.
Hallo.
hallo Lisa.
Hallo Lisa.
Hi.
Ich muss dich mal direkt vorwarnen, wir sind direkt live in der Aufnahme. Also alles, was du jetzt schon sagst, wird schon direkt aufgenommen.
Das glaube ich nicht.
Wirklich? Doch, wirklich. Nein? Deswegen. wir haben dich aber jetzt schon mal kurz angekündigt. Also wir nehmen zwar jetzt live auf, also live im Sinne von, dass wir jetzt nicht schneiden und so. Deswegen, ich mag jetzt mal noch mal ganz kurz dich vorstellen für diejenigen Hörer, die dich vielleicht nicht kennen, aber was ich nicht glaube. Deswegen,
Kurze Präsentation, Lisa Tertsch. Ich habe jetzt mal deinen Wikipedia-Artikel einfach mal aufgerufen. Und hier steht drin, ich zitiere, im Juli 2016 wurde Tertsch deutsche Junioren-Triathlon-Meisterin auf der Triathlon-Sprintdistanz. Im September gewann die damals 17-jährige Silber bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Cozumel. Tertsch legte nach diesen Erfolgen eine 3-jährige Pause ein, in welche sie in den USA an der Harvard University Economics und Evolutionsbiologie studierte. Im Juni 2019 gewann Tertsch zunächst 2 Europacup-Rennen und ein Worldcup-Rennen auf der Triathlon-Kurzdistanz, bevor sie am 30. August 3. bei der U23-Weltmeisterschaft auf der olympischen Distanz und am 14. September U23-Europameisterin wurde. Im Oktober gewann sie in Portugal ein weiteres Triathlon-Europacup-Rennen. Des Weiteren steht hier...
Ist jetzt den gesamten Artikel vor?
Respekt immer an die Athleten. Deswegen am 8. Dezember 2019 wurde sie in Portugal 14. bei der U23 Crosslauf-Europameisterschaft. Nochmal kleiner Hinweis. Und sicherte sich mit dem deutschen U23-Team die Goldmedaille.
Jetzt können wir mal nachprüfen, ob das überhaupt alles stimmt, was da in Wikipedia steht.
Weil September 2020 belegte die 21-Jährige in Hamburg den 16. Rang bei der Triathlon-Weltmeisterschaft. Die Rennserie der ITU war im Zuge der Coronavirus-Pandemie und so weiter und so fort. Herzlich willkommen, Lisa Tertsch. Ich glaube, ich habe es jetzt nicht zu lang gemacht. Und du bist Jahrgang 1998. Gebürtig? Darmstädterin?
Nee, Offenbacherin.
Offenbacherin.
Aubergine hier.
Ja.
Okay. Ja, Mensch, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, unserem Podcast beizuwohnen.
Und danke, dass ich hier sein darf.
Ja, und was hast du heute schon trainiert?
Ich war laufen. Ich habe ein paar Berganläufe gemacht.
Okay, alles klar, sehr schön, ja, cool. Ja, wir haben jetzt im Vorfeld so ein bisschen so Allgemeines besprochen und dich schon, wie gesagt, vorab ein bisschen angekündigt. Und stimmt jetzt der Wikipedia-Artikel oder ist das jetzt so nur die halbe Wahrheit gewesen?
Ich glaube, der passt das Äußere ganz gut zusammen. Okay. Aber steckt immer noch ein bisschen mehr hinter den Äußeren.
Ja, nee, super. Das es ist eine bemerkenswerte Erfolgsserie, die du da schon hingelegt hast mit deinen jungen Jahren. Also du bist ja noch so frisch dabei. Und erzähl doch mal, wie kamst du eigentlich ursprünglich zum Triathlon? Weil du kommst ja eigentlich aus einer anderen Sportart, soweit ich weiß.
Ja, ich komme eigentlich aus dem Schwimmen, oder ich würde sagen, in meiner Jugend habe ich viele verschiedene Sportarten gemacht. Also ich habe Touren gemacht und Tennis und habe mich einfach gerne viel belegt und bin dann, ich glaube, in der Grundschule dann zum Schwimmen gekommen. Und da waren halt auch ein paar, die gelaufen sind und dann bin ich mitgegangen und dann hat mir noch das Radfahren zum Triathlon gefehlt und so bin ich dann zum Triathlon gekommen.
Ah, okay. Und du warst, also in Offenbach dann an den Sportverein oder in Darmstadt gleich? Oder?
Nee, in Offenbach habe ich noch nie gewohnt.
Ach so, okay. Du bist
gut, dass du das jetzt sagst.
Nee, also ich habe in meiner Jugend habe ich in Freiburg gewohnt und bin dann mit 10 Jahren nach Darmstadt gezogen. Und da habe ich dann mit Triathlon mit Schwimmen erstmal angefangen und bin dann so langsam zum Laufen und dann zum Triathlon gekommen. Ah, 14 okay. oder 15 war das, glaube ich, dann.
Ja, okay.
Ganz anders, als man gedacht hätte. Ich meine, du bist ja jetzt eher für deine Laufstärke bekannt. Beziehungsweise schlägst du ja gerade neu ein. Aber interessanterweise die Wurzeln doch beim Schwimmen.
Ja, also die Wurzeln würde ich sagen, ist ein bisschen viel gesagt. Auch zum Schwimmen bin ich relativ spät gekommen, glaube ich, im Vergleich zu vielen anderen. Also ich habe nicht mit 5, 6 Jahren angefangen. Aber wie gesagt, ich glaube, das kommt einfach davon, dass ich immer gerne und viel mich bewegt habe und draußen unterwegs war. Also auch Wandern und, sag ich mal, Fahrradfahren und alles Mögliche. Und Skilanglauf habe ich auch viel gemacht. Also
quasi allgemeine Ausbildung. Und dann quasi zum Triathlon, so richtig leistungssportlicher Gedanke, war dann ab wann ungefähr?
Ich würde sagen, das hat 2014 angefangen. Also es war jetzt nie so, dass ich gesagt habe, okay, jetzt würde ich das leistungssportmäßig machen. Es hat sich einfach so langsam entwickelt und erst bin ich halt so im Deutschlandcup gestartet und dann war ich halt ganz gut und dann habe ich mich halt weiterentwickelt und dann habe ich mir nächste Ziele gesetzt und so ging das dann halt immer weiter. Und 2014, weiß ich, wollte ich zu den Jugendolympischen Spielen in Nanjing oder wollte zumindest versuchen, soweit ich es eben schaffe. Und deswegen würde ich sagen, da habe ich dann so langsam realisiert, dass es auch international was werden könnte.
Dann ging das aber auch ziemlich schnell bergauf, muss man sagen. Weil wenn ich jetzt mal überlege, wann du mir das erste Mal über den Weg gelaufen bist, das war nämlich dann schon 2016 in Cozumel bei der WM, ja. Also wenn genau. du gerade jetzt so sagst, 2014 ging das erstmal so richtig in Richtung Triathlon und 2 Jahre später bist du schon einmal um den halben Globus gejettet und stehst bei einer WM direkt und direkt auch auf dem Podium.
Ja, war ganz cool, aber ich war ja auch schon im Jahr davor war ich in Chicago 10. Und da hatte ich auch schon die zweitschnellste Laufzeit hinter der Laura. Und da war, also da habe ich mir dann überlegt, dass ich gerne, wenn ich besser schwimmen könnte, auch noch weiter vorne landen könnte. Ja, also wie gesagt, schon immer so, sag ich mal, einen Schritt nach dem nächsten. Also ich habe nie so jetzt jahrelang im Voraus geplant, so dann irgendwann möchte ich Weltmeisterin oder was auch immer werden, sondern es war immer so, dass ich von einem Jahr zum nächsten geschaut habe, was sind meine Ziele.
Aber dann warst du ja 2016, das war ja auch ein krasses Hitzerennen in Cozumel damals, warst ja Vize-Junioren-Weltmeisterin und das ist ja, würde ich ja sagen, schon ein Ergebnis, bei dem viele sagen, okay, das ist es jetzt, ich werde jetzt Triathlon-Profi. Und dann war es aber eine Weile lang aus meiner Perspektive, oder ich sage jetzt mal aus unserer, ruhig um dich, oder? Du bist dann rübergegangen in die USA und hast ein Studium in Harvard angefangen, richtig?
Ja, genau. Also ich hatte sogar schon, ich bin vor den Weltmeisterschaften bin ich rübergezogen und bin dann praktisch von Boston aus nach Cozumel geflogen.
Ah, das weiß ich noch. Das weiß ich noch genau, als wir im Hotel saßen und das, als du dann noch so dazu kamst und dann hieß es nur, ja, Lisa Tertsch kommt noch, aber die kommt direkt aus Boston. Da habe ich so gedacht, Alter, okay, was geht denn hier ab? Also was macht die oder wie? Und dann war noch so, das Gerede so, ja, keine Ahnung, ob die da überhaupt so richtig trainieren konnte und ob die fit ist und wie ist denn das alles so? Also es war so ein bisschen, über dir war immer so, oder war so unklar. Es war alles so ein bisschen vage. Und dann kommst du halt dahin und haust halt dann mal voll einen raus, ne? Und dadurch, dass wir ja beide auch vor Ort waren, Gregor, das war ja quasi dein letztes WTS-Rennen, glaube ich sogar. Wir haben ja da mitgekriegt, was für krasse Verhältnisse das waren. Also es war ja wirklich unfassbar heiß und unfassbar hohe Luftfeuchtigkeit. Und ja, das war schon echt hart. Und das hast du dann ja quasi, da warst du schon in Boston und hast eigentlich schon mehr studiert als vielleicht alles andere. Oder wie war denn deine Vorbereitung auf so ein WM-Rennen?
Nichts Spezielles, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Ich habe einfach gemacht, was ich immer gemacht habe. Und natürlich, also ich war mir jetzt auch nicht sicher, wie das alles wird. Es war schon, also jetzt kein Risiko in die USA zu ziehen, aber einfach eine Riesenumstellung, wenn man in ein neues Land zieht und mit neuen Leuten und neue Umgebungen und alles. Und ich kannte das ja alles nicht. Und dann zu sagen, ja okay, dann starte ich trotzdem bei der WM. Aber ich konnte ja trotzdem trainieren und alles. Und ich habe nie irgendwie gesagt, oh, jetzt mache ich erstmal 3 Wochen Pause und gucke mir alles hier an, sondern ich denke mal, kontinuierliches Training zahlt sich aus.
Ja, aber das ist ja schon mal ein Zeichen, wenn man sagen kann, man hat während der Zeit, während des Studiums auch kontinuierlich trainieren können. Also es gibt natürlich so Aushänge oder Vorzeigebeispiele wie Sophia Saller, die mittlerweile leider ja auch schon aufgehört hat, aber die ja auch während ihres Studiums einen Bachelor, einen Master, einen Doktor und was weiß ich gemacht hat. Und dann gibt es Leute, wie ja auch der Mann, der mir gegenüber sitzt, Gregor, der eben nicht das geschafft hat, gleichzeitig auch noch zu studieren. Naja gut, das ist jetzt nicht abwertend gemeint oder sowas.
Nö.
Nein. Aber ich wollte damit sagen, es gibt eigentlich nur wenige Athleten so, die wirklich 100% oder auf so einem Niveau Triathlon machen können und auch noch gleichzeitig 100% studieren können. Gregor, das wirst du mir ja jetzt nicht.
In Oxford und Harvard zum Beispiel, darum geht es jetzt auch hauptsächlich. Ja. Ich glaube, wir tun vielen Sportlern Unrecht, wenn die sagen, die machen, also
nee, das will ich ja
nicht, aber
das soll jetzt auf keinen Fall so gemeint sein, aber es ist halt ja schon ziemlich krass, dass man so sagt, ja, ich habe halt nur trainiert und ich habe noch studiert und nebenbei halt nochmal einen Doktor gemacht und
nee, aber ganz so würde ich es nicht sagen. Also ist jetzt nicht irgendwie, dass es so super einfach ist und ach, dann läuft das alles von alleine und dann gehe ich mal zum Training und dann mache ich ein bisschen Studium so, sondern da ist schon, sag ich mal, harte Arbeit dahinter und man muss auch immer schauen, wie man jetzt alles zusammenbastelt. Also das ist schon immer ein bisschen rumpuzzeln. So, da ist eine Vorlesung, dann kann ich da schwimmen und wie mache ich das jetzt alles? Also So nebenbei läuft es jetzt nicht.
Ja, okay, das hört sich manchmal nämlich so an. Also gut, dass du das nochmal so
ja,
sagst.
Ja, das kommt manchmal so rüber, aber ja. Wie, so ist es leider nicht.
Wie ist es denn so in Harvard organisiert? Lässt sich das denn gut verbinden, das Studium mit dem Leistungssport? Man hört ja öfters von amerikanischen Hochschulen, dass es an sich ja gut funktioniert. Wie ist es in Harvard oder wie läuft es dort für dich?
Also ich würde mal sagen, sag ich mal, das ist eine Frage des Anspruchs, sage ich mal. Also jetzt, ich weiß jetzt, ich war nie an irgendeiner anderen Uni, deswegen kann ich jetzt nur sagen, wie es in Harvard ist. Aber in Harvard sind halt, macht man nicht nur die Uni oft, sondern sind auch viele, sage ich mal, außerschulische Aktivitäten, wo viele involviert sind. Und also insofern war ich da jetzt nicht so viel anders, dass ich noch viel anderes neben der Uni zu tun hatte. Aber man merkt halt, dass halt dann zwischen, also neben Uni und Sport bleibt halt einfach nicht mehr viel Zeit, irgendwas anderes zu machen. Und ja, das war mein Hauptunterschied zu den anderen, würde ich sagen. Aber
hast du denn da eine Trainingsgruppe oder sowas? Oder,
Nee, hatte ich nicht. Also ich hatte, also nicht für Triathlon, sondern ich habe ja dann, nach der WM habe ich ja gesagt, ich konzentriere mich jetzt erstmal aufs Laufen, einfach weil ich Lust drauf hatte. Also ich hatte jetzt nichts irgendwie mit, weiß nicht, Leistungen oder so zu tun, sondern ich wollte einfach mal was anderes machen und mal schauen, wie gut ich im Laufen sein kann. Und da war, also an den Unis ist ja viel, sag ich mal, also sind diese Varsity-Teams, also diese Laufen, wo viele halt auch rübergehen. Und da habe ich dann halt auch mit dem Laufteam trainiert und meine Erfahrungen so gesammelt. Ja.
Krass.
Also das heißt, du warst dann dort mit dem Läufer mehr oder weniger zusammen, hast dort bei dir trainiert. Und ja. Wie sah das mit dem Schwimmen und Radtraining aus?
Ja. Also Radfahren war nicht wirklich existent so. Also, also der Harvard ist ja ziemlich in der Stadt drin. Ja. Und ich hatte auch kein Fahrrad. Und das war also ein Straßen, also nichts, womit man irgendwie trainieren könnte. Mhm. Und Schwimmen habe ich so, sage ich mal, als Ausgleichstraining zum Laufen gemacht, aber jetzt.
Auch nicht so ambitioniert, nicht, oder?
Ja, also. Ja, so wie, also ich würde es jetzt halt so sagen, dass ich, sage ich mal, davor war ich halt eine Triathletin, die auch gelaufen ist und dann in den paar Jahren war ich halt eine Läuferin, die auch mal Triathlon macht.
Gott, das ist, also jetzt muss ich echt nochmal für unsere Zuhörer so nochmal kurz so rekapitulieren, ne? Also die Lisa wird deutsche Meisterin im Juniorenbereich. Sie fliegt zur WM, beginnt aber schon währenddessen ihr Studium. Und dann wird sie Vize-Weltmeisterin und dann sehen wir jetzt hier so, wenn man auf der ITU-Seite letztendlich schaut, ist der letzte Eintrag von dir der 17.09.2016 und da wirst du in der Mixed-Relay-Staffel mit dem deutschen Team 11. So. Und dann kommt der nächste Eintrag, 3 Jahre später aus dem Juni, da fängt es dann an mit einem Europacup, den du direkt gewinnst. Dann 2 Wochen später machst du einen Weltcup in Antwerpen und gewinnst den auch.
Ja, das war schon ganz cool.
Alter Schwede. Und dann erzählst du, ja, in der Zwischenzeit habe ich halt studiert, bin gelaufen, hatte kein Rad, bin halt ja zum Ausgleich ein bisschen geschwommen. Ja, das ist schon, muss ich sagen, sehr cool.
Ich gewusst, dass es so einfach geht.
Und dann muss ich gerade noch dazu sagen, Antwerpen haben wir natürlich auch im Livestream verfolgt. Dann kam das Siegerinterview bei dir danach. Und da bin ich so ein bisschen ein Fangirl geworden. Denn das Interview war der Wahnsinn, finde ich. Also erstmal ist es halt ja schon cool. Ich spreche einfach für mich. Ich würde mich extrem schwer tun, gerade nach so einem Rennen dann in Englisch ein cooles Interview zu geben. Außer zu sagen, ja, okay, it was extremely tough and yeah, and I have good legs und was weiß ich. Also dann sagt man so Floskeln. Aber du hast halt dann in Englisch, in perfektem Englisch, wie ich finde, so ein richtig geiles, Post-Race-Interview da geführt. Und da habe ich so gedacht, ja, hammergeil. Also das war echt, das hat sich bei mir immer noch so eingebrannt, ja.
Dankeschön. Ja, kann ich mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern, ehrlich gesagt, aber ich denke, bei mir ist einfach oft so, dass ich, meinen eigenen Weg gehe und nicht so viel schaue, wie das jetzt andere gemacht haben. Und dadurch hatte ich jetzt auch nicht die typischen Nachrennfloskeln im Kopf, sondern habe einfach so gesagt, was ich halt denke.
Ja.
Und
War das schon immer so?
Es ist auch immer ehrlich und authentisch und das merkt man vielleicht dann am Ende doch.
Ja.
Das ist nicht.
War das quasi schon immer so, dass du so deinen eigenen Weg gegangen bist und so dein Typ bist? Oder ist es etwas, was sich durch deinen Aufenthalt in den USA jetzt nochmal drastisch verstärkt hat? Und du vielleicht auch
dort entdeckt hast? Ich würde sagen, es hat sich schon nochmal verstärkt in den USA. Ich war schon immer so, ich habe immer gesagt, ich möchte nicht in eine Sportschule, sondern möchte zu Hause trainieren und ich habe hier ein gutes Umfeld und ich möchte auf eine normale Schule gehen und ein normales Abi machen und so. Aber ich hatte, würde ich sagen, noch nicht so richtig das Selbstbewusstsein, auch so das, sag ich mal, durchzuziehen und offen, sag ich mal, zu allem so zu stehen, was ich so denke. Und das hat sich, würde ich sagen, definitiv in Harvard zum Positiven oder zum, noch zum Positiven verändert.
Und wie weit bist du da jetzt? Bist du noch in Harvard im Studium? Was studierst du eigentlich dort?
Ich studiere Economics. Ich glaube, das stand doch sogar auch auf meiner Seite, oder?
Ja, ich stand bestimmt im Wikipedia-Artikel, den Horst komplett vorgelesen hat, aber ich mache da meine Ordner so.
Da stand Economics und Evolutionsbiologie.
Ja, also Economics ist so mein Hauptfach, sage ich mal, und Evolutionsbiologie so mein Hobbystudienfach. Ich finde es einfach super interessant. Mhm.
Stimmt das denn, dass man da die Fächer auch in den ersten Semestern so frei wählen kann? Also, dass man da. Ah, ja.
Ja, also ich habe wirklich in den ersten eineinhalb Jahren querbeet alles durchstudiert, was einem so einfällt. So. Also wirklich Psychologie und Schreiben und Geschichte und Molekularbiologie, alles Mögliche. So, was sich halt so interessant angehört hat und was ich mir mal so vorstellen könnte, vielleicht eventuell. Aber wenn man dann halt mal ein halbes Jahr einen Kurs belegt, stellt man immer schon recht schnell fest, so, oh ja, das finde ich interessant, oh ja, das möchte ich studieren oder nee, auf gar keinen Fall. Mhm. Und dann kristallisiert sich das halt so langsam raus und für mich war das super, weil ich mir eben nicht sicher war, was ich studieren möchte einfach und jetzt bin ich halt relativ, mir relativ sicher, dass das ein guter Weg ist für mich und denke nicht, ach, vielleicht hätte ich das auch nochmal ausprobieren sollen und vielleicht wäre das auch gut gewesen, sondern
jetzt weißt du ganz genau,
ich bin ganz zufrieden mit meinem Weg.
Economics, das ist mein Weg.
ich würde sagen, macht mir Spaß.
Aber ich bin da, glaube ich, davon abgekommen.
Kann man auch viel machen.
Ja, also ich bin, glaube ich, davon abgekommen. Also du bist quasi noch dabei oder hast das Studium beendet?
Genau. Okay. Also ich hatte mir 2020 halt, also vor 2020 ein Jahr freigenommen, weil ich es halt versuchen wollte, zur Olympia zu schaffen und habe gesagt, ich möchte alles meinen Umständen entsprechend gegeben haben, dass ich am Ende sagen kann, wäre nicht mehr gegangen so. Und es wäre halt einfach nicht, also es hätte nicht geklappt, wenn ich dort weiter studiert hätte. Und deswegen bin ich halt zurück nach Hause gegangen und habe so optimal wie möglich eben trainiert. Aber jetzt...
Also ein paar Mal in die Schwimmhalle und mal aufs Rad gestiegen.
Ja, ich habe tatsächlich richtig trainiert dann. aber jetzt gerade studiere ich wieder, also seit Sommer. Seit zwei Wochen vor Hamburg, fand ich super. Die ganze Zeit nicht. Und dann ausgerechnet, wenn die Wettkämpfe wieder anfangen, fängt das Studium wieder an. aber das läuft jetzt gerade alles online. Also ich bin nicht da, sondern ich bin immer noch zu Hause in Darmstadt. Und
warst du denn da betroffen von den Regelungen, die da Trump so ausgerufen hatte?
Ja.
Weil das haben wir halt in den Medien so verfolgt. Das hat ja alle ausländischen Studenten betroffen, die durch Covid dann ausreisen mussten, ne? Oder nicht mehr reinkamen oder wie auch immer. Ja.
Ja, also das hat mich jetzt zum Glück nicht betroffen, weil ich ja zu deren, also als Corona war ich ja
eh schon weg.
War ich zu Hause zu der Zeit, also musste ich nicht ausreisen, aber ich durfte halt dann, als ich mein Studium angefangen habe, nicht wieder einreisen.
Mhm. Aber Lisa, du hattest ja mal erzählt, dass dich Herr Harvard freigestellt hatte für dein Olympia-Vorhaben, oder?
Ja, also man kann sich da immer einfach freinehmen, sag ich mal. Also es passiert öfter, dass sich Studenten für irgendwelche Projekte einfach mal ein Jahr oder auch zwei freinehmen, um die halt außerhalb der Schule zu
verfolgen. Okay.
Ja. Cool. Ja. Also ging echt problemlos.
Und das heißt, deine Mitkommilitonen sind jetzt auch alle im Homeoffice sozusagen und machen das dann irgendwie über die ganzen Zoom-Calls und so zusammen? Oder wie läuft das jetzt bei dir ab im Studienalltag aktuell?
Ja, also ich mache alles im Zoom. Also ich glaube auch alle Vorlesungen sind mit Zoom jetzt. Aber also viele sind jetzt wieder auf dem Campus aus den USA halt. Ich weiß nicht, wie das mit den anderen internationalen Studenten ist, aber ja. Aber es läuft trotzdem noch alles online.
Ach so, es gibt keine Präsenzveranstaltung, auch nicht für diejenigen, die vor Ort sind.
Ja, doch, anscheinend schon.
Nee, nicht so richtig. Also also man darf sich schon wieder so ein bisschen treffen. Also es kommt, die haben so verschiedene Stufen. Ich weiß auch nicht genau, ist ja alles für so ein bisschen unsicher für alle. Mhm. Aber es wird langsam wieder so ein bisschen mehr in Person, glaube ich. Aber alle Vorlesungen, alles Offizielle wird weiterhin online stattfinden. Mhm. Das ganze Schuljahr haben sie schon.
Mhm. Ja, muss ja auch erwähnen, dass du ja, also es gibt ja viele so Sportstipendien-Geschichten an so genannten Sportunis, aber du bist ja ganz regulär akademisch in einer Elite-Universität ohne jegliche, sag ich mal, in dem Sinne Sportförderung. Du ziehst es ja quasi so durch, oder?
Ja, aber ich würde schon sagen, dass der Sport mir geholfen hat, den Studienplatz zu bekommen. Also es war jetzt nicht rein akademisch, sondern, also ich sage jetzt auch nur so von meinen persönlichen Erfahrungen. Ich weiß nicht, wie das da jetzt offiziell gehandhabt wird, aber man braucht immer, sag ich mal, hervorragende akademische Leistung und noch irgendwas, was
einen
halt speziell macht, irgendwas, was man auch außerhalb macht, dass man halt, sag ich mal, eine interessante Person ist, so ungefähr. Und da hat mir halt der Sport sehr weitergeholfen und ja, auch da eben, dass ich so gut laufen konnte und das Laufen dann bei anderen Veranstaltungen repräsentieren konnte. Das denke ich auch
schon. Aber zum Studienalltag, da musst du ganz regulär deine Leistung ja erbringen, ne? So wie jeder andere Student auch.
Ja.
Genau.
Ja. Ja, ganz normal. Da gibt es leider keine Vorteile.
Ja, ich kenne es so von ein paar Auslandsstudenten in Florida oder in Arizona, da werden so manche so durchgewunken, die machen dann ihr X auf ihren auf ihren Klausuren und dann sind die dann fertig irgendwann mit einem Bachelor oder mit einem Master.
Na gut, es kommt auch immer drauf an, was du halt möchtest, ne?
Also, ja, absolut. Ja. Der Anspruch ist immer, ja, natürlich.
Von dir selbst, ja.
Und das ist natürlich auch, in der Elite-Uni herrschen da nochmal andere Gesetzmäßigkeiten. Aber Lisa, erzähl mal, so was man so von dir mitbekommt, du bist ja sehr dahingehend sehr fokussiert. Ist das dein eigener innerer Antrieb? Unterstützen dich da deine Eltern auch in der Hinsicht? Wie kommt das zustande, diese Konstellation, dass du sagst, okay, ich gehe jetzt diesen Weg mit dem Studium? Ich meine, du bist noch super jung und vor allem damals nach Cozumel, da so eine Entscheidung zu treffen, ist ja auch, zeugt ja von einer Reife, die man hat.
Ja, danke schön. Ja, ich würde einfach sagen, ich nehme mir halt Ziele vor, also die kommen auch wirklich immer von mir. Ich möchte das alles selbst, also ich muss schon sagen, ich bin sehr dankbar, dass meine Eltern mich so viel unterstützen. Also immer, wenn ich irgendwas möchte und, sag ich mal, mit irgendeiner neuen Idee ankomme, so Mama, jetzt würde ich gerne Harvard studieren und so Mama, als nächstes würde ich gerne zu Olympia, dann sagen sie nie, sicher, sondern sagen, okay, gut, was müssen wir dafür machen, sag ich mal. Was gibt es zu tun? Und da bin ich sehr dankbar, dass meine Eltern mich so unterstützen und für mich da sind. Und ja, meine Fokussiertheit, würde ich sagen, kommt eben einfach davon, dass ich es möchte und dass ich meine Ziele setze und dann halt da einfach drauf hinarbeite und dann nicht mehr sage, oh, vielleicht sollte ich ja doch was anderes machen und vielleicht ist doch, ja. Wie? Obwohl ich natürlich manchmal so überlege, so wie ist jetzt der richtige Weg, zu meinen Zielen zu kommen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt weiß, okay, so genau so mache ich es und so, so komme ich dahin, aber ja.
Wie kommt das denn dazu, dass man überhaupt in Harvard studiert? Wir haben schon so vorweggegriffen, also ich habe am Anfang mich so gefragt, wie du überhaupt dazu dann so kamst. Also, dass man sagt, ich will ausgerechnet auch in Harvard studieren. Das ist jetzt, wie wir schon gesagt haben, ja nicht irgendeine Uni, ne?
Ja, auch das, also ich sag, ich hatte auch viele glückliche Zufälle in meinem Leben, sage ich mal. Also es ist jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, so, ich möchte jetzt in Harvard studieren, sondern es hat sich wieder immer alles so eins nach dem anderen ergeben, sage ich mal, sondern ich wollte unbedingt mal ins Ausland gehen, hat aber während der Schulzeit nie geklappt. Ich wollte unbedingt richtig Englisch lernen, was meistens nur geht, wenn man auch in einem englischen Umfeld ist. Ich wollte einfach mal eine neue Kultur erleben. Und dann hat sich das mit dem, also dass man dann halt übers Laufen irgendwie in die USA kommt, sage ich mal, einfach ganz gut für mich gepasst. Und dann habe ich einfach gesagt, so, und dann gucken wir mal, wie gut die Uni sein kann, an die ich halt kommen kann. Und habe da einfach alles ausgereizt. Und habe halt, also da muss man verschiedene Sachen machen, wie zum Beispiel einen SAT-Test oder Interviews oder alles. Die Abi-Note zählt halt auch rein. Und da habe ich halt in jedem einzelnen Punkt mich einfach angestrengt und am Ende hat es halt
geklappt.
Gereicht. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, also ich sage immer, man kann ja alles ausprobieren. Ich meine, wenn ich jetzt nicht, ich habe einfach gesagt, ich probiere es und wenn ich es nicht schaffe, ist ja auch, dann mache ich halt was anderes so. Aber ich will es wenigstens probiert haben.
Ja.
Genau, okay. Wir waren ja schon so ein bisschen bei Zielen. So, und du hast ja auch schon gesagt, dass Olympia 2020 war für dich ein Ziel. Dann bist du 2019 rübergekommen nach Deutschland, nach Europa, hast dort die ersten Rennen gemacht, bist dort ziemlich eingeschlagen. Und dann kam ja nun 2020 Corona. Und es hat das ganze Sport ja so ein bisschen auf den Kopf gestellt.
Ja, ganz kleines bisschen.
Ganz kleines bisschen. wie bist du denn mit der Situation erstmal umgegangen? Also klar, später gab es ja dann eine Saison, so ab Mitte des Sommers ging es ja dann langsam los mit Hamburg, sag ich mal.
Mit der WM, ja.
Ja, direkt mit der WM, da hat der Einstieg, können wir vielleicht auch mal kurz zu sprechen, aber was hast du gemacht? Warst du in so einem Status, dass du gesagt hast, naja, du versuchst die Form so gut wie möglich zu halten, um vielleicht noch eine Saison irgendwie zu machen? Oder hast du vielleicht direkt umgeschaltet auf GA-Training oder so? Wie war da so deine Strategie?
Also als die Olympia abgesagt haben und alle schon wieder zu waren, habe ich erstmal gesagt, okay, das dauert jetzt noch eine Weile, bis dann mal wieder irgendwas passiert. Und da habe ich, sage ich mir, erstmal so eine kleine Saisonpause eingelegt. Weil mir klar war, dass wenn überhaupt noch was stattfindet, dann eben erst im Herbst. Und wenn ich jetzt voll weiter trainiere, dann habe ich wahrscheinlich im Sommer keinen Bock mehr. Und ja, dann habe ich wieder langsam einfach angefangen aufzubauen und, sag ich mal, so eine recht also normale Saisonvorbereitung zu machen, nur halt, weiß nicht, 3, 4, 5 Monate später als sonst. Was aber auch mal ganz nett war, sag ich mal, wenn man die ganzen langen Radeinheiten schön in der Sonne zu Hause machen konnte. Also hatte auch was für sich. Ja.
Und dann quasi war ja Hamburg deine erste Elite-WM, wenn man so sagen kann.
Ja.
Spontanerweise. 16. Platz, vielleicht, also natürlich jetzt nicht das beste Ergebnis, was du in der Saison jetzt noch gebracht hast, aber was ist so dein persönliches Fazit von dem Rennen in Hamburg?
Es war für mich wirklich das erste richtige Rennen. Also ich war schon im Jahr davor in Tokio bei dem Olympic Qualification Event oder so. Ja. Aber das war so, also in Hamburg war es das erste Mal, dass ich richtig gegen, sag ich mal, alle auf der Welt oder ein paar haben gefehlt, weiß ich, aber so, dass man halt einen direkten Vergleich hatte, mal wo man steht in allen drei Disziplinen. Und ja, da habe ich halt gemerkt, im Schwimmen fehlt es noch ein bisschen, aber im Laufen bin ich schon echt gut dabei. Und ja, so wird es.
War ja, glaube ich, die zweite Laufzeit oder so, kann es sein?
Ja, genau, war die zweitbeste Laufzeit.
Ja. Ja, du hast ja schon davor auch gezeigt, das war irgendwann, glaube ich, Mitte Juli, da bist du ja nochmal auf der Bahn einen Zehner gelaufen, ne?
Ja, und da hat sich kurzfristig das ergeben und da habe ich gedacht, ja, ich nehme einfach alles mit.
Ja,
und also da war jetzt keine spezielle Vorbereitung oder so, aber.
Ja, und das war ja wirklich hammergut, ne? Also, wenn du sagst, ohne spezielle Vorbereitung jetzt so direkt, bist du ja da eine 33,39 gelaufen. Ja.
Das kann man schon mal so war stehen ganz lassen. Cool.
Oh ja.
Ja. Ja. War aber auch ein gutes Rennen, also waren ganz gute Bedingungen und. Schöne Stimmung, ja.
Und was sind jetzt so deine Lehren? Also ich würde dich mal so einschätzen, oder was wir so gemeinsam haben, denke ich mal, also das sportliche Profil, was wir im Triathlon haben. Ne? Du bist halt auch eher die Läuferin, die hinten rauskommt, die aus der zweiten Gruppe versucht, das Rennen zu gestalten. Wie gehst du damit um? Startest du in ein Rennen und spürst beim Schwimmen eventuell den Druck, dass du irgendwie mitkommen musst? Fühlst du dich eventuell vielleicht irgendwie auch davon abhängig? Es hat auch mal eine, die Sophia Salla, finde ich, hat es immer sehr gut gesagt, sie wird auch mal so gefragt nach dem Rennen, wie bist du zufrieden? Und dann hat sie gesagt, naja, man kann zwei sehr gute Leistungen zeigen, aber wenn es mal in einer Disziplin nicht ganz so klappt, hat man ja eigentlich einen riesen Rennen gemacht, aber das Ergebnis spiegelt vielleicht nicht so das wider. Wie gehst du so mit dem sportlichen Profil, was ich dir erstmal angehangen habe, so ich sag mal der typischen Läuferin, die halt im Schwimmen erstmal schauen muss, dass sie hinterherkommt. Wie gehst du so mental damit um? Nimmst du die Rolle für dich an? Oder ist so deine Strategie, im Schwimmen große Sprünge zu machen? Erzähl mal so ein bisschen, was da so innerlich bei dir vor sich geht. Vielleicht auch so direkt im Wettkampf.
Also im Wettkampf selbst fühle ich mich, sag ich mal, jetzt nicht speziell unter Druck gesetzt, weil ich noch nicht so gut schwimmen kann, sondern also ich versuche einfach immer wieder mein Bestes zu geben, sag ich mal, und dann kommt halt raus, was rauskommt. Und ja, ich würde sagen, es ist mittlerweile sogar schwer, aus der zweiten Radgruppe noch irgendwie nach ganz vorne zu kommen. Da kann man praktisch nur noch, meiner Meinung nach, Schadensbegrenzung betreiben. Weil die ja vorne mittlerweile auch noch recht stark Rad fahren und dann auch nicht ganz so schlecht laufen, ne? Mhm. Oder sogar ziemlich gut. Und also im Kopf mache ich das immer so, dass ich praktisch nach jedem Wechsel, also jede Disziplin fängt neu an, ist praktisch ein neues Rennen. Und so schaffe ich es dann auch, nicht aufzugeben.
Ja.
Wenn, keine Ahnung, wenn ich jetzt hinten vom Rad steige, sage ich, okay, gut, ich kann trotzdem noch die zweitbeste Laufzeit laufen. Das kann mir niemand wegnehmen dann. Und ja, ich versuche einfach immer das Beste zu geben.
Bewertest du denn quasi auch, ich finde es halt sehr interessant, weil letztendlich, das sind ja auch die Herausforderungen, denen ich mich ja auch stellen musste. Wie geht man mental mit rum? Sollte man mental überhaupt sich quasi so dieses, ne, wenn man sagt so, ja, ich bin kein guter Schwimmer, sollte man sich das mental überhaupt sagen? Oder
also du gehst quasi... Nee, würde ich jetzt nicht sagen. Also wenn ich mir jetzt sage, oh, ich kann sowieso nicht schwimmen, also dann wird es ganz bestimmt nichts, glaube ich. Also deswegen versuche ich da schon immer positiv zu denken. So. Und immer, ja, also ich halte so viel vom Negativen. Ich denke, man verfällt oft zu leicht in negative Denkmuster.
Ja.
Und sich da nochmal extra absichtlich runterzuziehen, ist glaube ich, weder mental noch ein guten Ergebnis förderlich.
Das heißt, bewertest du denn auch so, ich sag mal, die Teildisziplinen, wenn du sie so wie eigene Rennen siehst und vielleicht im Nachhinein sie analysierst, bewertest du die dann auch unterschiedlich? Also nehmen wir mal an.
Ja, also im Nachhinein werte ich schon so, wie war Schwimmen, wie war es Radfahren, wie war es Laufen, wie war der Wechsel, wie war die Vorbereitung und alles sowas. Aber während dem Rennen versuche ich mich immer nur auf was gerade vor mir liegt, also nur auf das Nächste zu fokussieren. Also da denke ich nicht, oder zumindest ich versuche, also mein Vorsatz ist nicht so viel über das davor und danach nachzudenken, sondern nur praktisch, was die nächste beste Aktion, die ich machen kann.
Mhm.
So versuche ich das. Das heißt nicht, dass es immer klappt, aber das ist der Vorsatz.
Nee, es ist ja auch, du bist ja auch abhängig. Also gerade wenn, du hast ja gesagt, in der zweiten Gruppe kann man nicht so viel machen. Gerade wenn es in der ersten Gruppe gut läuft und gut laufen, können sie auch nach dem Radfahren dann sehr gut. Und es ist halt so eine Sache, ne? Man hat die zweitschnellste Laufzeit, ich glaube ja auch ganz, ganz knapp, also potenziell Podium. Aber es kann halt auch im Prinzip einfach auf eine Top 20 hinauslaufen. Ne? Das sind ja so vom Ergebnis her zwei komplett unterschiedliche Ergebnisse, ne? In einer öffentlichen Wahrnehmung. Und der Unterschied könnte ja eventuell sein, einfach nur vielleicht 10 Sekunden schneller oder langsamer beim Schwimmen. Und du sitzt halt in der anderen Gruppe, die halt so einen extremen Unterschied macht. Ne? Das ist ja, glaube ich, für eine Athletin, wie du jetzt so bist, vom Profil her, so eine Besonderheit. Denkst du daran, wenn du auf dem Radpart bist, daran, dass du denkst, oh, ich muss jetzt irgendwie nach vorne kommen, oder versuchst du selbst was zu machen, versuchst du zu motivieren, oder schaust du eher, wie das Rennen läuft und hast eine eher passive Strategie?
Ich würde sagen, ich schaue eher, wie das Rennen läuft. Also es kommt natürlich immer auf die, sag ich mal, auf die Rennebene an. Also ich würde jetzt sagen, auf WTS-Niveau habe ich einfach nicht die Radstärke, um da viel, also muss ich halt noch, also da kann ich noch nicht aktiv irgendwie mitgestalten. Mhm. Aber so auf Europacup-Niveau würde ich schon sagen, habe ich ein bisschen mehr, bin ich ein bisschen aktiver, sag ich mal. Also es kommt einfach drauf an. Und ja.
Beziehungsweise es kommt ja auch drauf an, ich würde jetzt gar noch nicht mal sagen, nur Europacup-Niveau, auch Weltcup-Niveau, du hast ja Weltcups gewonnen, oder man hat ja auch gesehen, jetzt Ende der Saison, Valencia warst du auch auf dem Podium, kommt letztendlich ja auch drauf an, wer ist denn alles da? Also klar, wenn die starken Britinnen vorne eine Allianz bilden und eine Flora Duffy da ist, dann ist es halt grundsätzlich einfach schwer, auch auf dem Rad irgendwie nach vorne zu kommen. Aber wenn da ein, zwei halt auch mal fehlen, und wir haben ja trotzdem auch bei den Damen schon sehr gute Felder und eine gute Dichte, eine Leistungsdichte, aber wenn ein, zwei, drei Zugpferde fehlen, und dann bist du dann schon, ja, schon wieder ein Step weiter, ne? Oder kannst vielleicht doch auch ein bisschen aktiver auch im Radpart dabei sein. Das ist ja auch gegnerabhängig, will ich damit sagen.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich denke, das ist auch das, was es im Triathlon so cool macht, sag ich mal. Ja. Aber wiederum auch das halt, sag ich mal, nur alleine die Endplatzierung spiegelt halt nicht alles wieder, sag ich mal, was dahinter passiert ist. Also
ja.
Da kann ein erster Platz genauso gut sein wie ein 16. Platz, wenn man es halt für sich richtig einordnet, sag ich mal. Und so sage ich auch, also man kann aus jedem Rennen irgendwas lernen, und ich bin eigentlich nie mit mir unzufrieden, wenn ich mich eben angestrengt habe. So, das Schlimmste für mich wäre halt, wenn ich sage, oh, ich habe dann irgendwie beim Radfahren aufgegeben und bin dann beim Laufen nur noch gejoggt. Also dann wäre ich wirklich unzufrieden danach. Aber keine Ahnung, wenn ich mich schon halt angestrengt habe und ich habe es halt nur in die zweite Radgruppe geschafft, so, dann Und vor allem, also zweite Radgruppe ist jetzt auch jetzt nicht. Also 16. Platz ist jetzt auch nicht grottenschlecht. Das ist jetzt
nee, um Gottes Willen.
Gar nicht.
Auf Podium. Nee, nee. Aber ich meine, ich bin ja auch erst 22, habe ja noch ein bisschen Zeit, mich zu entwickeln. Und es ist jetzt auch nicht so, nur weil ich jetzt gerade noch nicht so gut schwimmen kann. Also ich kann es ja noch lernen, sage ich mal. Kostet halt, wird halt nur, glaube ich, viel Arbeit und Energie kosten. Aber ich bin bereit, das einzusetzen.
Aber apropos Training und Trainingssteuerung, wie steuerst du das Training überhaupt aus? Hast du einen Trainer? Machst du das selber? Wie war das in der Vergangenheit? Wie machst du es aktuell so?
Früher hatte ich, sag ich mal, ein paar verschiedene Trainer und habe von jedem so was mitgenommen und was gelernt. Und dann in Harvard hatte ich halt nicht mehr so, hatte ich halt nur einen Lauftrainer. Und da habe ich ein bisschen mein eigenes Ding gemacht und hatte auch viel Zeit, oder nicht Zeit, aber halt, sag ich mal, die Freiheit auszuprobieren, ohne dass mir da jemand reingeredet hat und gesagt hat, mach's mal so und mach's mal so. Und da habe ich wirklich viel gelernt darüber, wie sich halt für mich gutes Training anfühlt. Und habe das dann auch 2020, habe dann, also als ich wieder nach Hause bin, habe ich das auch noch viel alleine weiter trainiert. Und ja, jetzt arbeite ich ein bisschen enger mit dem Wolfgang Schwalm zusammen, der berät mich so ein bisschen, aber also was ich halt gut finde und was ich auch brauche, ist, sag ich mal, was auf Augenhöhe, sag ich mal. Also ich brauche jetzt keinen Trainer, der so mir einen festen Plan vorlegt und sagt, so wird's gemacht, sondern dass man das halt, sag ich mal, an die Umstände anpasst. Was jetzt auch speziell mit der Uni halt ziemlich wichtig ist, da kann ich einfach nicht, ja, weiß nicht, wie eben Profi trainieren, sondern muss das halt den Umständen
machen. Ja gut, das ist aber ein guter Weg, sage ich mal, um da mit dem Schiff durch diese beiden Häfen durchzufahren, ne? Universität und sportliche Ausbildung. Umso interessanter natürlich, dass du das dann so selber in die Hand nimmst. Und
das wollte ich nämlich gerade, übrigens Entschuldigung, wenn es jetzt bei uns in der Aufnahme hinten gerade ein bisschen rumpelt, aber mein mega aufgeladenes iPad schmiert gerade ab. Ne? Weißt du, so 4 Streams gleichzeitig, bin es vom Akku her etwas in Bredouille. Naja, müssen wir noch gleich mal eine Verlängerung holen und dann ranholen. Du hast es so gesagt, so ja, Horst, ne, dass es ja fast schon so untergeht, ist ja gut, wenn man es so selbst machen kann. Ich bin ehrlich gesagt gerade ziemlich beeindruckt. Der typische Weg ist ja doch eher anders. Ne? Also gerade innerhalb der DTU zum System, wo ich gehört habe, oder nicht nur DTU-System, eigentlich fast alle Kurzdistanzen, die ich so kenne, trainieren ja doch ziemlich, also auch in der GFT-Crew zum Beispiel, nach einem fixen Plan, wo ganz genau steht, Montag das, Dienstag das und so weiter, wo die Programme ganz genau feststehen. Das klingt ja jetzt doch schon so, Lisa, als wenn du auch ziemlich viel in Eigenregie dir bestimmst.
Ja, definitiv, ja. Ich mache ziemlich viel, also ja, in Eigenregie schon. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich keinen Plan habe und irgendwie nur jeden Tag aufstehe und mache, wozu ich Lust habe und mal einen Dauerlauf und dann mal ein bisschen schwimmen, sondern ich habe schon ungefähr einen Plan, so wo ich hin möchte und wie das funktionieren kann. Und also ich habe mich auch ein bisschen belesen und alles, also es ist jetzt nicht total blauäugig, was ich mache, aber was ich halt wichtig, also ich habe halt viel ausprobiert, sage ich mal. Ich habe halt viel von verschiedenen Leuten gelernt und auch halt, was funktioniert und was für mich nicht funktioniert. Und ja, ich will auch nicht sagen, dass ich jetzt nie einen Trainingsplan haben möchte, sondern es ist einfach so, dass es für mich gerade, wo ich jetzt gerade stehe, ist es für mich das Richtige, wie ich es mache. Und wenn ich jetzt zum Beispiel merke, dass ich so nicht mehr weiterkomme und mich nicht mehr weiter verbessere, dann gucke ich einfach, woran es liegt. Und wenn dann halt das Problem ist, dass ich keinen geordneten Trainingsplan habe, dann werde ich einen geordneten Trainingsplan absolvieren. Also wie es gerade ist, bin ich glücklich und zufrieden und gesund und verbessere mich. Und solange es so ist, sehe ich eigentlich keinen Anlass, da was zu ändern.
Ja, aber so. Ja, klar, und der Erfolg. Ja, der Erfolg. Ja, bitte.
Bevor Horst sagt, der Erfolg gibt dir recht, da hat der Horst natürlich recht. Aber mich würde trotzdem noch kurz interessieren, wie sieht es denn in der Praxis aus? Also schreibst du dir quasi in der Woche so deinen Wochenplan oder deinen Monatsplan und dann schaut vielleicht ein Mentor so drauf und gibt ein paar Anmerkungen oder und wie fix steht denn so eine Woche? Hast du dann ganz genau einen Plan, ich mache an dem Tag das und das und das oder steuerst du es sehr nach Gefühl?
Ich überlege mal am Anfang Also erstmal weiß ich so ungefähr, was ich wann trainieren möchte, also jetzt im Saisonverlauf, sage ich mal. Und dann überlege ich mir mal am Anfang der Woche, wie ich die Woche jetzt so gestalten möchte, wie das eben auch mit meinen schulischen Verpflichtungen jetzt zusammenpasst. Und da, also da ist halt auch oft so, dass ich keine, also bei mir ist nicht immer dieselbe Trainingswoche, sage ich mal, weil eben oft viel unregelmäßige Sachen anstehen. Und dann plane ich es immer am Anfang der Woche, wie ich es halt machen möchte. Und wenn sich dann halt irgendwie was, also ich bin auch offen für Änderungen während der Woche, sage ich mal. Aber ich denke, es ist wichtig, einen Plan am Anfang der Woche zu haben, was man machen möchte und den dann gegebenenfalls anzupassen.
Und was steht da so vorher fest? Also weißt du so quasi ungefähr, was du für Intensitäten machen möchtest? Oder schraubst du dann halt einfach mehr nur daran, ob du Einheiten nach morgens oder abends verschießt? Oder schraubst du denn am Umfang? Oder wie sehr kannst du dann auch an der Schraube, erlaubst du dir an der Schraube zu drehen?
Eigentlich alles, sage ich mal. Also wie gesagt, ich stelle mir halt einen Plan auf, also auch mit Programm und so, also was ich wirklich machen möchte. Aber wenn ich jetzt auch zum Beispiel merke, keine Ahnung, wenn ich jetzt heute Abend noch Radfahren gehe und das ist eben das, ich habe halt viel ausprobiert, sage ich mal. Ich habe ein ganz gutes Gefühl dafür, wann es halt Sinn macht, sich weiter zu pushen und wann es halt einfach besser ist, sage ich mal, aufzuhören. Wann es halt sinnvoll ist, eine Pause zu machen.
Ja, du sagst, ich glaube,
nicht alles an. Es klingt alles so, ziemlich
aber
einfach.
Aber wenn es mir gut geht, ja.
Weil wenn man immer so hört, wie viele, also kein normaler Triathlet, hat man manchmal das Gefühl, kommt noch ohne einen Trainer klar. Oder weiß zum Teil gar nicht, was er an Inhalten vielleicht so machen soll. Also es hilft dir ja schon, wenn von außen einem einer sagt, okay, heute machst du Tempoläufe, morgen fährst du locker Rad, dann kommt das und das. Wenn man das selbst halt sich so aufschreibt und das dann selbst so abspult, also ich stelle es mir auch extrem schwer vor. Also gerade, na gut, ich bin da scheinbar auch Meister im Selbstbescheißen. So. Also ich würde dann immer eher ein bisschen lockerer, weil die harten Sachen, dann sagst du, oh, mache ich 4x5 Minuten oder 5x5? Oh, 4x, boah, fertig. Oder es geht genau in die andere Richtung, dass man sagt, man übertreibt es immer und sagt, boah, 5x5 hätte nicht sein müssen.
Hätte ich mal lieber auf mich gehört, anstatt den Trainer wirklich zu machen.
Ich würde sagen, es hat sich so langsam entwickelt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich plötzlich von null angefangen habe, sondern ich habe halt schon, ich war ja nie richtig in irgendeiner Trainingsgruppe drin, schon nicht von klein auf, aber halt von, 14, 15 Jahren an, sondern habe mir immer alles irgendwie so zusammengebastelt mit Laufgruppe und Schwimmgruppe und alleine Radfahren und dann mal noch irgendwie nochmal einen anderen Trainer und nochmal manchmal zu einer anderen Trainingsgruppe gefahren. Das hat sich halt so entwickelt, aber ich war halt schon immer sehr, also dass ich halt, sage ich mal, selbst gucken musste, wie ich das alles organisiere, sage ich mal. Und es hat sich dann halt in Harvard noch verstärkt, sage ich mal. Und da habe ich aber eben auch gemerkt, dass es zumindest wo ich jetzt derzeit bin, ganz gut für mich so funktioniert.
Ja, voll. Du bist scheinbar voll der Typ für sowas auch. Ja.
Ja.
Kann man nicht anders sagen. Wieder, ja.
Jede Einheit mache ich halt, weil ich sie machen möchte und nicht, weil es irgendwo auf dem Plan steht. Aber ich muss auch sagen, also jetzt besonders in den letzten Monaten hat mich der Wolfgang jetzt mehr unterstützt. Also da haben wir ein bisschen drüber geredet, so was ich jetzt für Einheiten machen möchte und worauf ich mich fokussieren möchte und einfach an was für Schwächen ich arbeiten möchte. Also ich verbessere mich halt auch gerne und habe da halt also gerne so, sag ich mal, so kleine Teilziele, sag ich mal. Und da hilft er mir wirklich weiter, ja.
Ja, aber ich glaube, das ist das Entscheidende. Wenn man sich bewusst macht, um was es geht und wenn man das auch möchte und dann läuft das Training auch auf einer anderen Situation und auf einer anderen Ebene auch ab, als wenn man, sage ich mal, feste Vorgaben bekommt, was sicherlich für viele der Weg ist. Aber naja, sich vielleicht gar nicht so bewusst ist, warum man das macht oder ob man es gar nicht will und man es machen muss, das ist ein deutlicher Unterschied. Und das ist spannend. Es gibt wenige Triathleten, die das überhaupt so machen können. Also ich kenne eigentlich vielleicht nur 1-2 so international. Das ist ein interessantes Konzept. Ja, vor allen Dingen. Ja. Aber es ist verständlich. Es gibt ja, wenn man so ein System mit einer engen Trainingsstruktur nicht kennt, dann dann ist man das, misst man das ja auch irgendwo nicht. Ne? Also finde ich total spannend. Und der Wolfgang ist ja auch nicht so weit weg. Der wohnt in Weinheim oder Heidelberg, meinst du?
Heidelberg, ja.
Okay. Genau. Das heißt, du triffst dich ab und zu mal mit ihm und.
Ja.
Okay.
Ja.
Ja. Fällt mir so der Laurent Vidal ein. Das war auch so ein Typ, der sehr viel selbstbestimmt hat und selbst seine Trainingspläne sich zusammengebastelt hat und teilweise auch so Teile der französischen Nationalmannschaft dann so in seiner Gruppe mit Wieso aufgenommen hat und mit denen trainiert hat. War auch immer einer der, ich sag jetzt mal, eher der Ausnahmen, die sehr selbstkonzentriert ihr Ding da durchgezogen haben.
Ja. Aber natürlich, also ist jetzt auch nicht so, ich muss halt schon immer überlegen, so wie will ich das jetzt machen und warum will ich das jetzt machen und was ist jetzt der beste Weg. Und ich bin auch schon manchmal, sage ich mal, unsicher und überlege, also keine Ahnung, zum Beispiel jetzt besonders im Schwimmen, wie ich da jetzt weiterkommen könnte. Aber ich denke eben, dadurch, dass ich eben drüber nachdenke, aktiv, wie ich mich noch weiter verbessern kann, kommt halt auch viel Fortschritt zustande, sag ich mal. Mhm.
Ja. Nochmal was Aktuelles gerade. Denn es ging jetzt auch so ein bisschen durch die sozialen Medien, so Thema Trainingslager aktuell. Wir sitzen jetzt alle hier zusammen und wir sind alle in Deutschland. Du bist jetzt auch, also die Kanaren also, sind ja.
Wir sitzen natürlich nicht zusammen, sondern der Horst in Darmstadt. Wir hier sind ja ein Haushalt, sitzen hier in Wiesbaden.
Ja, ich meine, wir sitzen hier in Deutschland digital gerade, ja. Doch nicht gegenüber, aber. Was sagst du denn dazu, ja, jetzt in ein Trainingslager zu fliegen oder ja?
Ich denke, es muss jeder für sich selbst entscheiden, was er dafür richtig hält. Also ich bin jetzt gerade einfach zu Hause, weil ich hier einfach zufrieden bin und glücklich und es funktioniert alles ganz gut und dann sehe ich keinen Anlass, da viel dran zu ändern, solange alles funktioniert. Ja. Also ich habe schon. Manchmal guckt man schon sehnsüchtig auf die Kanaren und überlegt so, ach, vielleicht fliege ich doch mal in die Sonne und dann ist man kurz davor, was zu buchen und dann, ach nee, doch wieder nicht.
Und aber wie wär's, wenn du jetzt keine Möglichkeit hättest zu schwimmen? Würdest du dann sagen, boah, dann würde sich's dann doch irgendwie rentieren, ins Plaitas zu fliegen jetzt zum Beispiel, dass man, ja, gerade auch für dich ist ja auch das Schwimmen jetzt dann doch im Hinblick auch auf Olympia und so weiter, jetzt muss man ja schon schauen, dass man da dran bleibt. Wäre das dann ein Grund, wenn du in Darmstadt nicht schwimmen könntest, zu sagen, okay, ich muss jetzt doch mal in den Süden, wo ich schwimmen kann?
Nee, also es gibt ja, ich sag mal, es bestimmen ja immer viele Faktoren, so eine Entscheidung jetzt, sag ich mal, also man kann ja zum Beispiel auch mal versuchen, sich irgendwo anders noch, also jetzt für mich, ich bin ja im Bundeskader, könnte ich ja mir versuchen, irgendwo anders eine Schwimmmöglichkeit zu beschaffen, aber ich habe da jetzt, sag ich mal, sehr Glück, dass mich die Stadt Darmstadt da unterstützt. Sonst, ja.
Wie siehst du das?
Irgendwo muss jeder für sich selbst schauen, würde ich sagen. Also ich habe da jetzt keine.
Man muss doch auch dazu sagen, Eva, du möchtest ja so ein bisschen auf den Julian Fritzenschaft hinaus, ne? Auf seinem Post.
Jetzt nicht direkt, aber ich will jetzt nicht auf Julian Fritzenschaft hinaus, aber der hat mal das so ein bisschen angeteasert, sage ich jetzt mal. Er hat ja in seinem Post sich sehr kritisch darüber geäußert, dass Triathleten eben auch jetzt hier in Deutschland wohl trainieren können und nicht unbedingt die Sonne brauchen.
Also Ja gut, also weil du mich jetzt ansprichst. Ja, ja, also ich habe das auch vom Julian gelesen. Ich fand das irgendwie interessant. Ich meine, ich war selber auf dem Kanaren, vielleicht zu einem früheren Zeitpunkt, wo es noch kein Risikogebiet war, jetzt ist es eins. Es geht im Endeffekt um die Aussagekraft von solchen Trips, wenn man das vielleicht irgendwie breit tritt, weil schlussendlich leben wir ja alle irgendwo in so einer schwierigen Situation. Aus professioneller Sicht würde ich sagen, muss man das irgendwo auch relativieren, weil man damit auch sein Geld verdient. Ich meine, man sieht es in anderen Sportarten, das muss dann muss irgendwie weitergehen. Wenn es daheim geht, umso besser. Ja. Für viele gibt es vielleicht nicht die Möglichkeit, von den Profis auch. Also wir haben jetzt ja die Möglichkeit, das hier vor Ort zu machen. Lisa ja, ich ja auch. Das ist natürlich so ein bisschen Ermessenssache, ist ganz klar. Das muss jeder für sich entscheiden. Ich finde aber jetzt auch nicht so vielleicht auch nicht so geschickt, wenn man jetzt anfängt, jeden Tag da irgendwie seine Trainingseinheiten zu posten. Weiß ich nicht, ob das vielleicht irgendwie ein bisschen Unmut weckt. Vielleicht auch, wenn es gar nicht böse gemeint ist. Auf der anderen Seite muss man eigentlich seine Sponsoren präsentieren. Auf der anderen Seite, ja, wo ist so die Balance? Es ist schwierig, das Thema, definitiv. Du siehst aber im Radsport, da ja, geht es auch in die Camps und ja, bei denen geht es natürlich auch demnächst los. Bei den Triathleten wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern.
Ja, aber.
Ja, bei Lisa, wir hatten uns ja unterhalten, Lisa, ne? Das war ja auch so ein bisschen für dich, so, du warst ja auch so hin und her gerissen. Und du hast ja auch gesagt, schon vor ein paar Wochen, dass solange du jetzt hier gut trainieren kannst, stellt sich jetzt erstmal nicht die Frage, wenn dann überhaupt, vielleicht wenn Kopf ein Standortwechsel wäre, vielleicht interessanter, wenn das Wetter so halbwegs mitspielt, ist es, sag ich mal, auch daheim machbar.
Ja. Kann ich so unterschreiben, ja.
Ja, ich meine, der Frühling kommt ja auch bald, so ist es ja nicht. Und dann ist es draußen auch nicht mehr ganz so garstig wie jetzt
aktuell. Ja, und auch die Wettkämpfe liegen ja noch etwas in der Ferne, sage ich mal. Also ich glaube jetzt nicht, dass es, normalerweise ging es ja im Februar, März schon wieder los. Und also da sehe ich jetzt nicht, dass, also ich denke, es wird frühestens im Mai oder so wieder losgehen und dann kann man sich auch schon wieder zu Hause gut vorbereiten. Mhm.
Ja, auf jeden Fall. Und wir müssen ein bisschen vorspringen, ihr Lieben, weil wir haben ja noch ein gewisses Zeitfenster. Deswegen Wettkämpfe ist ein gutes Stichwort. Lisa, sag mal, wie schaut es denn jetzt im Prinzip jetzt aus mit Wettkampfplanung für dieses Jahr? Jetzt, wenn wir davon ausgehen, dass gewisse Wettkämpfe stehen, wie ist so deine Idee, das mit Olympia anzugehen? Was hast du jetzt geplant oder was hast du nicht geplant?
Also von der DTU aus ist ja dann am Ende Mai dieser Qualifikationswettkampf in Kienbaum geplant. Der steht definitiv als erstes, sag ich mal, Highlight oder wichtiger Wettkampf an. Und also ich muss sagen, von dem Wettkampf ist dann die weitere Saisonplanung abhängig. Also wenn es für Olympia reicht, wäre natürlich toll. Würde mich sehr freuen. Dann geht's in die Olympia-Vorbereitung und dann zu Olympia. Und wenn das nicht klappt, dann gibt es immer noch, sag ich mal, genügend andere Wettkämpfe. Und vor allem, also auch zum Beispiel die U23-EM steht ja im Ende August zumindest jetzt noch im Plan oder diverse Weltcups oder so. Also das ist ja immer ganz nett. In der ITU gibt es ja ziemlich viele Wettkämpfe, mit denen man es motivieren kann.
Ist der
Modus? Aber also ich versuche jetzt nicht zu viel zu planen, also zu genau. Also die Eckpunkte für mich sind jetzt erstmal, also der erste Eckpunkt ist Ende Mai dieser Quali-Wettkampf und dann schaue ich weiter von da.
Da ist der Modus noch gleich. Das war dieser Ultrasprint im Einzelzeitformat?
Genau, ja.
Aber da hast du gerade gesagt, habe ich herausgehört, da veränderst du jetzt nicht so viel im Training. Also, weil man könnte ja sagen, naja gut, das ist ja quasi Schwimmen alleine, Zeitfahren alleine, rückt natürlich nochmal die Gesamtleistung nochmal deutlich in den Vordergrund. Beeinflusst es sich das irgendwie in deinem Training, dass du da vielleicht ein paar Sachen änderst oder machst du trotzdem eine ganz normale, ich sag jetzt mal eher allgemeinere Vorbereitung auf die Saison, wie du es sonst auch machst?
Ein paar Sachen werde ich schon verändern, weil es ist ja ein anderer Wettkampf einfach. Mhm. Man muss sich ja im Training immer auf sein spezielles Wettkampfformat vorbereiten und diesmal ist das entscheidende Wettkampfformat eben nicht die Sprint oder die olympische Distanz, sondern dieses Supersprintformat im Einzelzeitfahren, wo ja auch nochmal das Radfahren, denke ich mal, eine viel entscheidendere Rolle spielen wird als in normalen Triathlons, die, also zumindest ich gewöhnt bin. Ich weiß, auf der Langdistanz ist es ein bisschen anders, aber auf der Kurzdistanz spielt es, ja, also ich werde ein bisschen was umstellen.
Mhm.
Ja.
Also wahrscheinlich, es klingt auch so ein bisschen nach, dass du adaptieren wirst, so Radtraining, versuchst Radstärke vor allem auch in diesem kürzeren Zeitfahrformat dadurch zu verbessern.
Ja. Ja, ich denke, das Ziel ist halt immer so, dass man muss sich halt angucken, was braucht man, um in dem Rennen, wo ich erfolgreich sein will, gut zu sein. Und darauf dann hinarbeiten.
Mhm.
So. Das versuche ich. Heißt ja nicht, dass es unbedingt klappt, aber ich möchte zumindest mein Bestes geben.
Top. Also hören wir jetzt daraus, dass Olympia natürlich interessantes Ziel ist, aber die Welt geht ja auch nicht unter, wenn es jetzt nicht klappen würde, egal ob es jetzt am Event selber liegt oder an der Qualifikation. Du machst jetzt nicht deine sportliche Karriere jetzt von der diesjährigen Olympia-Geschichte abhängig.
Nein, auf keinen Fall. Also ja. Ich sehe mich da auch auf einem längerfristigen Weg, sage ich mal. Also für mich, also ich möchte auch auf jeden Fall noch nach diesem Jahr weitermachen. Das ist für mich überhaupt keine Frage, sage ich mal. Und von daher, ja,
mal sehen, was kommt.
Ist für mich, sage ich mal, ein Saison, also das Saison-Highlight, aber nicht das alles oder nichts.
Ja, du bist ja auch noch total, also super jung, das darf man ja nicht vergessen. Du bist ja eigentlich noch U23-Athlet, wenn man es genau nimmt, ne? Also kannst du ja noch, könntest du noch starten, ja. Also da sind ja noch alle Möglichkeiten offen.
Aber das heißt, dass Olympia verschoben wurde, fandest du das kam es dir vielleicht sogar entgegen?
Ja, kann man schon sagen, weil ich habe ja schon erst wieder angefangen. Ich würde sagen, ich lerne noch ganz viel dazu mit jedem Rennen eigentlich. Von daher hat mir das schon weitergeholfen, dass ich mich noch mehr weiterentwickeln kann. Man hat einfach mehr Zeit bekommen, an sich zu arbeiten. Und es ist halt die Frage, ob die anderen die Zeit besser genutzt haben als ich oder ob ich sie besser genutzt habe. Und das wird man dann sehen.
Lisa, wir wünschen dir auf deinem Weg entweder zu den jetzigen Olympischen Spielen oder dann eben zu den nächsten Olympischen Spielen. Wir müssen auch erstmal schauen, Thomas Bach hat ja jetzt gerade den Start von Olympia verteidigt, habe ich letztens in den Nachrichten gesehen. Aber ich denke mal, selbst im Sommer wird es noch schwierig werden. Bis wir alle durchgeimpft sind, das dauert noch eine Weile. Auf jeden Fall wünsche ich dir eine gute Vorbereitung. Erstmal natürlich auf den Quali-Wettkampf. Wenn es klappen sollte, natürlich gute Vorbereitung für Olympia. Ansonsten halt, das ist halt das Geile, auch natürlich in deinem Alter auf eine gute andere Saison, auf eine gute Eignungssaison.
Ja, danke schön. Vielen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte.
Alles klar, Lisa. Ich lock dich jetzt aus. Wir reden ein wenig weiter. Und auch von meiner Seite nochmal lieben Dank und wir sehen uns im Training.
Ja,
tschüss, Lisa.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Okay, wow. Perfekt. Steht wirklich drin, ne? Wenn du Horst Reiche hat Lisa aus dem Anruf herausgeschmissen.
Ja, genau.
Steht er wirklich da?
Ja, das habe ich
Skype,
vorhin gesagt.
Skype ist ja voll das gemeine Programm.
Ja, mega interessant, ne? Wie man so eine Quali herangeht oder wie generell Training aussieht bei so einem talentierten Athleten. Wahnsinn. Also das. Man sieht das oftmals aus einer zu engen Brille, finde ich. Ne? Also wenn man jetzt sowas hört, wie das auch funktionieren kann, finde ich total spannend.
Ja, das hätte man gar nicht so gedacht. Ne? Wir reden auch immer darum, man braucht eine starke Squad und das Umfeld ist so entscheidend und so. Aber jedes Umfeld ist für jeden Athleten halt unterschiedlich. Also Lisa braucht halt keine 10 Leute um sich rum. Die weiß selbst, was für sie wann am besten ist scheinbar, ne? Und wie du vorhin ja sagen wolltest, aber trotzdem noch nicht gesagt hast, ja, der Erfolg, ne, gibt recht.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja immer die Frage, ja, okay, wenn man jetzt hier so ein komplettes Team um einen drumherum baut, das alles krass durchstrukturiert, ist man dann wirklich besser? Das ist immer die Frage. Das hat man früher bei anderen Athleten, Fares Al-Sultan, ja, wenn er seine Ernährung umstellen würde und mit dem Trainer und so weiter, ja, der Typ hat trotzdem Hawaii gewonnen, ja, also das ist echt Typsache und ich finde es umso interessanter, bei so einem jungen Athleten so einen Werdegang zu sehen. Also das, ich bin echt mal auf die
Zukunft. So ein hohes Maß an Eigenverantwortung, ne? Das ist halt dann doch sehr nicht wirklich typisch, gerade für das Alter und ist natürlich cool. Klingt auch erstmal alles super cool, wenn man auch so jung ist, dann kann man natürlich auch auch in Bezug von in Olympia das auch relativ relaxed angehen. Man kann auch noch sehr viel ausprobieren und es ist ja nicht aller Tage Abend, ne? Wenn sie in 5 Jahren merkt, jetzt bräuchte ich doch noch mal, um den nächsten Step zu machen. Denn wie gesagt, also so die ersten Anfangserfolge sind da, aber um sich noch mal so richtig in der WDS zu etablieren, wird es noch ein paar Jahre brauchen.
Aber sie scheint ja auch offen zu sein, wenn es soweit ist.
Genau,
dann
genau.
Scheinbar, wenn sie das Gefühl hat, oh, ich brauche jetzt jemand um mich rum oder ich brauche einen Trainer, der das und das genau koordiniert.
Oder halt dann doch eine Squad.
Genau, dann würde sie es, denke ich, auch machen, ne?
Ja.
So klingt das für mich so zumindest, ja.
Aber ich hätte in dem jungen Alter, also keiner nach Cozumel, wie alt war sie da? Das war vor 4, 5 Jahren, 17, 16?
16 war das, ja, vor 5 Jahren, 4,5, ja.
Moment, war sie da schon im Studium?
Ja, ich weiß gar nicht. Haben wir ja.
Ja, doch, stimmt. Und ja. Also das ist dann schon so eine Entscheidung zu treffen in dem Alter als Jugendliche. Also das ist schon krass.
Ja, das finde ich auch. Also ich fand auch, als wir dort waren und wie alt waren ich vor 4 Jahren? Ja, gut, ich war so 30 irgendwie und ich fand das wirklich extrem.
Damals war ich ja noch nicht mal reif.
Ich fand das extrem bemerkenswert, wie die da alleine halt dann auch ankam, ne? Wie du dann da so, und wenn du mit der Nationalmannschaft unterwegs bist und du bist ja, die Junioren sind die Kleinsten quasi. Also, ja. Das dann alles so in die Hand zu nehmen und selbst auch mit so einer Selbstverständlichkeit da so ranzugehen und sagen, ja, ich mach das, ne? Und dann werde ich halt auch Vize. Ja, habe ich ja vorhin schon gesagt. Bemerkenswert.
No. Ihr merkt auf jeden Fall, uns hat das Interview sehr beeindruckt. Wir hoffen euch auch. Und es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Ich rede jetzt gerade mit unseren Zuhörern, weil du mich gerade so erschreckend anschaust.
Ja, ja, alles gut. Rede weiter.
Und damit verabschiede ich mich.
Uns. Schmeißt uns jetzt alle raus.
So wie Horst gerade die Lisa rausgeschmissen hat, schmeiße ich jetzt euch raus. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Bis dann.
Bis dann. Ciao, ciao.